Hallo, liebe Piraten. Wir wollen ein bisschen Werbung machen hier für eine Konferenz, die diesen Sommer stattfindet in Dresden. Quasi sind es zwei Konferenzen, einmal die Häkelkon und die Quercon zusammen. Es geht um sehr viele verschiedene Themengebiete eigentlich, aber letztlich wollen wir alle das Gleiche. Und zwar, ich sag mal, eine plattformneutrale Gesellschaft mit Zugang und Teilhabe für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, von sozialem Stand, von sexueller Orientierung, von Herkunft oder körperlicher Konstitution. Und deswegen haben wir quasi eine große Konferenz organisiert. Hier hängen auch viele bunte Plakate rum, die unser Logo darauf abbilden. Und wir würden euch gerne einladen, diesen Sommer nach Dresden zu kommen, am 17. 18. August. Dort findet das statt. Und ein paar Sachen noch zu den Queraten, die dort quasi ihre Quercon auch in dem Rahmen abbilden, wird Peter jetzt noch sagen.
Willkommen zum Klabauterkast Nummer 122. Ich sitze hier in Bamberg mit dem Florange. Ja, Florange, wer bist du eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Ich bin seit letztem Oktober Landesvorsitzender der Piraten Sachsen. Bin jetzt quasi hier, um die Häkelkon, den Häkelclub ein bisschen vorzustellen, so die Konferenz im Sommer.
Jetzt hast du auch schon verraten, worum es geht.
Ja,
ich wollte eigentlich erstmal nur von dir was wissen. Also wir haben ja schon mal gepodcastet, die eifrigen Hörer wissen das. Wir haben gepodcastet damals über den Landesverband Sachsen, dessen Vorsitzender du ja bist. Ja, was bist du sonst noch, außer Vorsitzender? Du fällst auf, weil du immer mit orangefarbenen Klamotten.
Das stimmt, das mache ich schon seit 7 Jahren. Das mache ich schon ein bisschen länger, als es die Piratenpartei gibt. Sagen.
Bist du Single?
Ich bin Single, ja.
Es wurde mir nämlich neulich gesagt, dass man Single-Piraten sofort daran erkennt, dass sie orangefarbene Klamotten tragen, weil ihnen niemand sagt, dass Orange keine gute Farbe ist. Naja, gut, das hat mir neulich jemand erzählt.
Ja, das kann ich mehr. Ob ich nicht Single war, habe ich Orange getragen. Also das war jetzt nicht so signifikant. Und ich bin Student nebenbei, wobei wirklich nebenbei aktuell. Und ansonsten noch in Dresden viel aktiv und Hochschulpirat und alles, was es so gibt, parallel zum Landesverband und Landesvorstand.
Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Also du bist vor allen Dingen aktiv. Was findest du denn eigentlich so motivierend, bei den Piraten aktiv zu sein? Frage ich mal so, weil ja jetzt immer gesagt wird, ach, die Piraten und so.
Da gibt es einiges. Also ich glaube, dass die Piraten, wie soll ich sagen, den neuen Gesellschaftsentwurf gefunden haben, meiner Meinung nach im Netz sozusagen für die ganze Gesellschaft. Mhm. Und das ist eigentlich so die einzige Partei, die da auf diesen Trichter gekommen ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und wenn man da was verändern will, kann man das nur bei den Piraten aktuell.
Das ist ja interessant. Was ist denn der neue Gesellschaftsentwurf?
Na, der neue Gesellschaftsentwurf ist eigentlich, finde ich, so diese Prinzipien, die wir im Netz gefunden haben, Teilhabe, Freiheit, Egalität, Plattformneutralität, so eine Art neue Gesellschaft im Netz entdeckt. Und wir versuchen halt quasi jetzt Schritt für Schritt diese Prinzipien auch auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. So würde ich das beschreiben.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ja, kann ich nachvollziehen. Und das ist auch sicherlich so. Aber ich habe das so eher selten gehört von Piraten. Ja, naja, auf jeden Fall interessant. Ja, was studierst du denn?
Ich studiere Geschichte.
Ah ja, ja, na dann kennst du dich ja mit Gesellschaftsentwürfen vielleicht aus.
Genau, so ein bisschen mein Interessegebiet auch. Und ich denke, so eine Vision, so eine ich will es gar nicht Utopie nennen, Utopie heißt ja immer, was nie gegeben wird, aber so eine Vision für die Gesellschaft ist, glaube ich, wirklich notwendig.
Ja, genau.
Und das motiviert mich,
ja, genau,
hier zu machen.
Und du sagst Geschichte. Welche Geschichte denn? Da gibt es ja alte und neue.
Mich interessiert vor allem die neue und die Zeitgeschichte am meisten. Mhm. Also alles, was vor 1800 war, finde ich eher nicht so spannend. Das ist so ein bisschen sehr abstrakt weit weg, der ganze Absolutismus für mich. Mhm. Und Mittelalter sowieso. Aber
na, die Französische Revolution war vor 1800 und die ganzen Ideen, mit denen wir uns heute immer noch rumschlagen, also die moderne Demokratie ist im 18. Jahrhundert entstanden, also vor 1800. Also dann ist doch eigentlich die Zeit viel interessanter.
Das stimmt, also ideell gesehen schon. Auch die Glorious Revolution 1688 war da ja ganz wichtig. Aber wo es dann halt sich wirklich erst materialisiert, sage ich jetzt mal, das ist dann erst ab den Napoleonischen Kriegen und dann wird es auch wirklich richtig spannend, für mich persönlich erst, und dann Industrialisierung und die Weltkriege. Das ist dann, also da wird es irgendwie greifbarer und dann kann man es mit heute auch sich besser reinversetzen.
Ach, ich weiß nicht, also ich habe mich ja dank der Piratenpartei sehr intensiv mit dem 18. Jahrhundert wieder beschäftigt, das hatte ich schon mal vor ganz langer Zeit gemacht. Und ich muss immer sagen, also ich finde, diese Texte sind hochgradig spannend. Also es ist wirklich, also allein, also ich habe mich ja auch mal beschäftigt, nochmal mit dem Marquis de Condorcet, das ist der mit den Wahlsystemen. Und man erkennt das so wieder. Also man erkennt die heutige Debatte so wieder und man erkennt den Mindset so wieder. Also heute diese Nerds, die dann eben irgendwie es genau richtig machen wollen. Und er, der ja eben auch im Zuge der Französischen Revolution dann überlegt hat, wie kann man den Willen des Einzelnen am besten in die Gemeinschaft einbringen. Also wie geht das? Also jeder soll für sich die beste Entscheidung fällen und dann soll eine Summe daraus kommen, die aber möglichst gut den Wunsch jedes Einzelnen berücksichtigt. Und ich finde das also sehr, sehr interessant, das zu lesen. Leider sind die entsprechenden Schriften, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die sind alle gar nicht ins Deutsche übersetzt. Da muss man schon Französisch können. Aber viele andere Sachen gibt es auf Deutsch. Also auch die Ideen der sogenannten Gründerväter der Vereinigten Staaten, das ist auch alles, liegt auch alles in Deutsch vor. Das kann man also sehr gut rezipieren. Obwohl ich immer noch denke, dass für die Zeit der Aufklärung Französisch einfach die beste Sprache ist, also um da Zugang zu bekommen. Und das sind wirklich immer sehr, sehr spannende Texte. Aber wir machen ja jetzt hier was anderes. Ja. Gut, wollte ich nun mal so sagen. Ja, eine Sache wollte ich dich noch fragen zur persönlichen Vorstellung. Bist du Kandidat für irgendein Mandat?
Nee, ich werde für den Landtag kandidieren nächstes Jahr in Sachsen. Das habe ich schon verkündet sozusagen. Aber jetzt für den Bundestag ich bin nur ein Kandidat für den Landtag bislang quasi, weil wir machen unsere Aufstellung im Januar. Und für den Bundestag bin ich gar nirgendwo Kandidat. Da unterstütze ich nur unsere Leute.
Und warum nicht?
Auch ich weiß nicht, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich möchte in Dresden bleiben und ich möchte in Sachsen erstmal mich mit Sachsen beschäftigen. Und Bundestag ist schon interessant natürlich und irgendwo wäre es schon reizvoll gewesen, glaube ich. Aber weiß nicht, vielleicht, also irgendwie Bauchgefühl. Ich kann es nicht genau erklären, aber das
war interessant. Und du bist ja gar kein richtiger Sachse, also jetzt natürlich schon. Also, aber du bist ja Sachse mit Migrationshintergrund, wenn man so sagen darf.
Das stimmt hier aus Bayreuth, ne? Hier um die Ecke. Ja. Aber ich bin 2006 das erste Mal in Dresden gewesen mit Freunden. Mhm. Hab dann, wie ich dort war, hat mir die Stadt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich werde dort mal studieren. Mhm. Und Geschichte kann man überall studieren. Ja. Und dann war es klar für mich, dass ich da mal hingehen werde. Und ich wollte auch damals schon politisch aktiv werden. Ich wusste aber noch nicht genau, wie und wo. Mhm. Und dann habe ich 2011 bin ich dann auf die Piraten gestoßen.
Ja, ich finde Dresden auch eine fantastische Stadt. Ich wollte ja auch Anfang September da wieder hin. So in den Datenspuren, für die ich jemand gleich Werbung machen kann. Ja. Aber leider geht das nicht, weil der Chaos Computer Club gleichzeitig noch eine andere Veranstaltung hat. Also ich habe ja auch ein Amt im Chaos Computer Club. Ich sag's euch nicht, kandidieren für irgendwelche Ämter. Und ich bin jetzt von Amts wegen gezwungen, zu der anderen CCC-Veranstaltung zu fahren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist eine Veranstaltung, zu der ich auch gerne gefahren wäre. Nur wenn ich abwägen muss, bin ich halt lieber auf den Datenspuren, weil das eine ganz tolle Veranstaltung ist und weil das in Dresden ist, weil ich auch immer gerne in Dresden bin. Aber vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, nochmal nach Dresden zu kommen.
Es gibt ganz viele Veranstaltungen dort.
Ja, das denke ich mir. Ja, und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du nach Dresden gegangen bist und dich auch identifizierst mit Dresden. Ich weiß nur nicht, ist das nicht vielleicht ein Nachteil, wenn man kandidiert und nicht so richtig waschechter Sachse ist?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, die generell die ganzen auch die Regierungen, die Ministerpräsidenten, da gab es ganz viele bislang, die alle aus dem Westen kamen. So
naja, nun, historisch gesehen. Aber Ministerpräsidenten werden nur nicht vom Volk gewählt.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja. Bei den Abgeordneten kann ich es gar nicht genau sagen, wie da die Hintergründe sind, ob die überwiegend aus dem Osten kommen oder nicht. Mhm. Aber ich hoffe heutzutage, dass sowas nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, wenn man, es kommt schon darauf an, wie sehr man sich damit identifiziert. Und ich finde das ist also ganz spannend, die ganze Region. Also nicht nur Sachsen alleine, sondern ich finde auch Sachsen und Thüringen, dieses ganze mitteldeutsche Gebiet, ganz spannend, kulturell gesehen. Mhm. Mit Weimar, Jena, Dresden, Leipzig, auch Dessau, da gibt es so viel Kultur. Mhm. Goethe, Schiller, alles mögliche, Luther, Lessing. Also das finde ich ganz spannend, das ganze Gebiet. Hm. Und da identifiziere ich mich schon sehr stark mit.
Als ob es in Franken keine Kultur gäbe.
Gibt es natürlich auch, aber weiß nicht. So, ist mir, also Bayreuth war mir definitiv politisch gesehen zu klein. Und
nein, Bayreuth ist auch kein... Nee. Also das ist ein anderer Punkt. Kleine Städte sind halt immer ein Problem. Ja. Bayreuth ist in der Tat auch so eine sehr langweilige Stadt. Entschuldigung an alle Hörer aus Bayreuth. Es ist halt so eine typische... Dienstleistungs- und Beamtenstadt. Das ist irgendwie, das hat so eine besondere Atmosphäre, die man jetzt nicht unbedingt das ganze Jahr 24/7 ertragen möchte. Das ist halt schon nochmal, genau. Und das ist schon ein bisschen ein Problem. Also von daher kann ich das mit Dresden gut nachvollziehen. So, jetzt kommen wir aber auf unser eigentliches Thema. In Dresden habt ihr, du warst da mit dabei, den Häkelclub gegründet. Erzähl mal, was der Häkelclub ist.
Also das ist damals im letzten Herbst entstanden, im Diskurs über diese ganze Thema Diskriminierung, wenig Frauen auf den gewählten Listen, auch um diese Unvereinbarkeitserklärung. Und da haben wir eben gesagt, wir müssen irgendwas tun. Nicht nur Symbole, sondern irgendwas machen. Und haben dann gesagt, wir gründen jetzt den Club oder wir gründen jetzt irgendwie was dagegen. Und damals war das Häkelschwein sehr en vogue. Und dann hat irgendjemand den Namen Häkelclub, im analog zu Kegelclub, gesagt. Und haben gesagt, ja, das klingt eigentlich ganz gut. Haben aber dann auch noch also eine Idee dahinter gehabt, was das Häkeln, das Verhäkeln heißen könnte. Und zwar ist das Ziel vom Häkelclub quasi, die Menschen miteinander zu verhäkeln, zu vernetzen und zusammenzubringen. Also es hat nicht zwingend jetzt was mit dem Häkelschwein zu tun. Es ist nur sozusagen damals einer der Auslöser gewesen. Mhm. Und es ist eine Gruppe von Menschen, die versuchen quasi diesen Häkelansatz anzuschieben und zu sagen, alle Menschen sollen teilhaben, quasi unabhängig von allen vorbestimmten Merkmalen. Also Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, körperliche Beeinträchtigung, Alter. Alle diese Merkmale können sorgen für eine Ausgrenzung, für eine Diskriminierung. Mhm. Mhm. Und wir wollen quasi alles zusammennehmen, weil wir sagen, zusammengenommen können wir mehr erreichen als nur die Sachen einzeln. Zum Beispiel der Kegelclub beschäftigt sich nur mit Geschlechterpolitik. Ist ja auch wichtig. Aber wir sagen, alles zusammen ist vielleicht effektiver.
Mhm.
Und so ist der
Häkelclub. Das ist sicherlich richtig. Aber jetzt bist du natürlich gerade auch so, wie soll man sagen? Also, ich erkenne jetzt nicht so richtig, dass du jetzt, sagen wir mal, betroffen bist von Geschlechterdiskriminierung oder Migrationsdiskriminierung oder so. Also, gut, natürlich will man jetzt niemanden ausgrenzen, auch nicht jemanden, der sonst nicht diskriminiert wird. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass letztlich, sag ich mal, weiße Männer über andere reden? Und
ja, also ich bin jetzt natürlich kein so gutes Beispiel da. Ich bin so eher generell der Theoretiker und habe viel daran gebastelt, an dem ganzen Background, an dieser ganzen Häkeltheorie, würde ich es mal nennen. Aber wir haben natürlich auch, wir haben viele weibliche Mitglieder, auch Piratinnen dabei im Häkelclub. Wir haben auch Mitglieder, die Migrationshintergrund haben. Und in erster Linie war ja, also der erste Ansatz, warum wir es gegründet haben, war innerhalb der Partei zu wirken. Mhm. Und zwar innerhalb der Partei quasi ein diskriminierungsfreies Klima der Teilhabe und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mhm. Was ja auch schon, sage ich mal, nicht immer gegeben ist, wie wir wissen.
Ja.
Und der zweite Schritt war dann, da haben wir dann nach ein paar Monaten gesagt, Moment, wir haben eine Idee für so eine Konferenz.
Mhm.
Der zweite Schritt war dann, wir wirken nicht nur nach innen, sondern wir wollen nach außen wirken.
Ja.
Quasi.
Ja. Also es gibt eine Konferenz, die HegelCon.
Genau.
Und die soll es jetzt ja auch gehen und die findet aber zusammen mit der QueerCon statt. Hm?
Genau. Also das hat sich dann so ergeben, weil wir gesagt haben, wir haben gesagt im Sommer, wir wollen auf jeden Fall hier diese HegelCon machen und haben dann uns versucht zu vernetzen mit den ganzen bundesweiten AGs, die alle mit ins Thema reinspielen. Migration, auch Europa teilweise, die AG Barrierefreiheit gibt es, glaube ich, und die AG Inklusion, ich blicke da nicht so ganz durch, also auf Bundesebene. Und wir haben auch die Queraten angesprochen und die haben dann gesagt, Moment, wir wollen eigentlich auch eine eigene Con machen. Mhm. Und da haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das halt zusammen, weil dann haben wir Synergieeffekte und dann haben wir es zusammengelegt. Und deswegen ist es quasi beides in einem. Mhm. Sagen wir mal, man nimmt zwei.
Mhm. Naja, klar. Naja, die Themen berühren sich natürlich, wobei natürlich auch die QueerCon und die Queeraten ein sehr weites Feld umfassen. Denn ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge und Leute, die da zusammenkommen. Da gibt es ja auch einige, die Probleme damit haben. Einer der Kandidaten in Hessen hat gesagt, nee, ich mache Schwulenpolitik, das ganze Queer interessiert mich nicht. Ne? Also das ist ja dann auch so ein Punkt, wo man sagt, naja, gut, ja, klar, er macht das, weil er das kann und sagt, queer kann ich nicht. Ne? Aber da sieht man ja, dass eben auch queer ein weites Feld ist und Hegel ist dann noch ein weiteres Feld. Aber vielleicht können wir es direkt mal, wenn du mal so ein bisschen ins Programm einsteigst, klar machen, um was es eigentlich geht. Ich glaube, das ist ja auch getrennt jetzt innerhalb des Programms. Gibt es ja, glaube ich, verschiedene. Nehmen wir zwei Tage, ist ja dann ein Hegeltag und ein Queertag? Oder wie ist das?
Nee, ist ein bisschen anders. Also wir haben insgesamt zwei Tage und wir haben 6 Räume. Das heißt, in diesen 6 Räumen findet alle 2 Tage durchgängig Programm statt, was alles auch gestreamt werden wird.
Ja, sehr gut für mich, weil ich leider nicht kann. Richtig. Ihr musstet das ja genau in meinem Urlaub
machen. Ich kann schon mal für nächstes Jahr ankündigen, wenn wir es nächstes Jahr wieder machen sollten, wird es wahrscheinlich wieder Mitte August liegen.
Ja, dann bitte vorher sagen, also lange vorher, weil ich meinen Urlaub auch immer lange vorher plane.
Ja.
Ich reise so ungern alleine und muss sich mit anderen Leuten einig werden und das ist immer, wir machen das immer eigentlich schon so in der zweiten Jahreshälfte dann fest fürs nächste Jahr August und so stand also mein Urlaub schon in Stein gemeißelt, als ich plötzlich erfuhr, da ist die HegelCon und die QueerCon.
Mhm. Also ich würde mal sagen, du kannst ja schon mal vormerken, weil wir haben ja Landtagswahl nächstes Jahr am 31. August höchstwahrscheinlich. Mhm. Das wäre dann genau 2 Wochen vorher und würde wahrscheinlich Sinn machen, dass man so eine große Konferenz dann wieder 2 Wochen vor der Landtagswahl macht.
Mhm.
Einfach wegen Öffentlichkeitswirksamkeit und so.
Mhm.
Also von daher so mal vornotieren vielleicht.
Und ja, das mache ich jetzt hier direkt mal. Ich habe ja dank deiner Hilfe jetzt hier Internet. Das ist ein bisschen absurd. Wir sitzen bei mir zu Hause und ich bekomme von meinem Gast Internet. Aber so ist das eben. Ich bin ja nicht so ein Digital Native. Nein, ich habe gerade kein Internet.
Das ist ja alles so ganz easy. Genau, und dann, 6 Räume. Und wir haben versucht, möglichst für jeden Themenstrang einen Raum zu haben.
Vielleicht sagen wir mal, wann die stattfindet. Das haben wir nämlich noch nicht.
Ja,
also jetzt in diesem Jahr.
Genau, an diesem Jahr in gut 3 Wochen von heute ab, und zwar 17. 18. August.
Ja, es geht erst nächste Woche online, also in 2 Wochen.
Also quasi
17. 18. August.
In 2 Wochen.
Genau, in Dresden.
In Dresden-Neustadt,
ja. Genau. Ja. Wo genau in Dresden-Neustadt, kann man vielleicht auch schon mal sagen. Also ich verlinke das ja, aber...
Genau, auf unserem Piratencampus. Das ist sozusagen in der äußeren Neustadt selber haben wir ein paar Räumlichkeiten zur Verfügung. Einmal unsere Landesgeschäftsstelle. Dann haben wir noch auf der gleichen Straße, in der Kamenzer Straße 52, einen weiteren Raum. Dann haben wir auf der Luisenstraße um die Ecke, in der 74, 2 weitere, ja eigentlich Kneipen zur Verfügung, tagsüber auch, wo wir abends, da treffen sich immer die Neustadtpiraten generell, jeden Mittwochabend, und die haben wir beide auch zur Verfügung. Und dann haben wir noch das ganze Stadtteilhaus gemietet. Das ist so ein Stadtteilhauszentrum, und dort haben wir 3 Räume. Und zum Beispiel die QueerCon findet in den, also die beiden Räume der QueerCon sind beide im Stadtteilhaus. Das heißt, alles, was QueerCon ist, findet im Stadtteilhaus statt. Und die anderen Themenstränge neben Queer, die verteilen sich dann auf die anderen Räume.
Mhm.
Und die anderen Themenstränge sind dann eben einmal Asyl und Migration, einmal Barrierefreiheit und einmal Europa also Europa in Sachsen und Europa auch generell, haben wir auch mit reingenommen, weil auch eine Form von institutioneller Inklusion zur Europapolitik ja gewissermaßen auch. Und als letzte Themenstrang haben wir noch dieses Thema Antidiskriminierung, Schwarmsolidarität und Opferschutz, was ein bisschen allgemeiner ist.
Schwarmsolidarität ist ja ein interessantes Wort.
Da arbeitet der Häkelclub gerade so ein kleines Konzept aus.
Aus Gründen.
Aha. In dieser Partei arbeiten wir gerade so ein kleines Konzept aus unter dem Schlagwort Schwarmsolidarität. Genau, das war eigentlich so diese großen 6 Themenstränge in 6 verschiedenen Räumen. Und wie gesagt, 2-tägig. Und da ist, glaube ich, zu jedem Zeitslot wird man sich ärgern, dass man nicht 2 Vorträge auf einmal sehen kann, weil eigentlich sich immer interessante Sachen kollidieren. Das geht gar nicht anders bei so vielen verschiedenen Referenten, die da sind.
Und nächstes Jahr dann auch wieder 16. 17. August.
Nächstes Jahr wäre es dann, genau, das wäre dann wahrscheinlich 16. Also ist jetzt noch nicht. Das
ist genau 2 Wochen vor der.
Genau, es ist jetzt noch nicht fix oder so, aber ich werde das also so ein bisschen vorschlagen und ich denke mal, dass alle Lust haben, das nochmal zu wiederholen. Und vor der Landtagswahl würde es Sinn machen.
Ja.
Aber ich will jetzt auch nichts alleine bestimmen.
Klar.
Aber ich denke mal, das könnte gut sein. Wenn sich was ändert, sage ich noch Bescheid.
Ja.
Genau. Und wir haben natürlich versucht, das Who's Who der Referenten, der Piraten, zu bekommen.
Ja, dann mach doch mal jetzt wirklich, also du hast jetzt die Stränge erzählt. Ich dachte ja, wir fangen an mit so ein paar Beispielen, halt wirklich sieht, also ich meine, wir wissen jetzt im Groben, wie das aufgeteilt ist, aber jetzt, dass man mal wirklich sieht, was kommt da auf einen zu, vielleicht an jeweils einem herausgegriffenen Programmpunkt aus dem Häkelbereich und einen aus dem Queerbereich.
Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also zum Beispiel Ulrike Pohl ist da, unsere auch Themenbeauftragte für Inklusion und auch ja Listenkandidatin 4, glaube ich, in Berlin.
Ja.
Die hält zum Beispiel einmal die Opening Speech, auch für die Häkelcon, und hält dann auch einen Vortrag zum Thema Barrierefreiheit unter dem Titel Open Access ist erst der Anfang. Und die Opening Speech für die Queercon hält eben Herbert Rusche, den du vorhin auch angesprochen hattest.
Ja.
Und dann beispielsweise auch Ingvar Bär und Ali Cologne halten Vorträge bei der QueerCon zum Thema Migration und Homosexualität von Ali, also von Ali Cologne. Und von Ingvar Bär kommt Queer Menschen in gesellschaftspolitischen Zwängen zwischen Selbstbehauptung, Religion und Familie. Und Karl Peterle, also Peter Laskowski, hält auch den Vortrag zu Jenseits der Geschlechtergrenzen. Das ist jetzt wieder ein QueerCon-Vortrag. Und bei der HäkelCon zum Beispiel haben wir auch solche Themen mit drin wie von Kurtisane, Sexarbeit als Weg der sexuellen Emanzipation.
Ja, davon werde ich einfach jetzt hier mal einen Podcast mit ihr verlinken. Dann passt das.
Das ist gut. Und auch andere viele Kandidaten, zum Beispiel der dreiköpfige Affe, ist stark vertreten auch. Miriam hält einen Vortrag Feminismus oder Äquivalismus. Das ist von der HäkelCon. Und Andreas Pittrich, Familie und was Piraten darüber denken. Oder auch Arte Povera. Oh Gott, wo steht sie?
Ist ja echt. Ja, du brauchst jetzt nicht das ganze Programm zu verlesen, ja, wir wissen.
Wer ist eigentlich dieser soziale Konstruktion? Heißt der Vortrag von Arte Povera. Auch unser Spitzenkandidat Altstadtpirat hält einen Vortrag zum Beispiel, auch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit und Inklusion. Also es ist schon, sag ich mal, umfassend.
Ja, sehr umfassend. Also es geht ja weit über das Thema, über das engere Thema hinaus. Gut, es geht immer wieder um Inklusion, aber da sieht man eben, das ist an sich schon ein breites Thema. Auch so ein Thema, was man dann vielleicht gar nicht mehr so richtig fassen kann, weil es sehr viel umfasst, ja.
Genau, also uns geht es ja auch darum zu zeigen, erstmal die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, dass eigentlich, und das war auch die Idee des Häkelclubs oder der Häkeltheorie generell, zu sagen, einzelne Knotenpunkte wollen wir zu einem Netzwerk miteinander verbinden. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, ich war mal bei einer Demo gegen die Asylunterbringung in Sachsen und da waren halt nur 30 Leute. Und da habe ich mir gedacht, wenn jetzt hier alle wären, die sich auch für das Thema Geschlechterpolitik interessieren würden, und wenn hier alle wären, die sich für das Thema Barrierefreiheit interessieren würden, dann wäre es viel schlagkräftiger. Und generell, wenn die Leute auch wieder bei den anderen Sachen dabei wären, wenn die Leute begreifen, dass es eigentlich genau der gleiche Mechanismus ist, wenn jemand ausgegrenzt wird aufgrund von einem Geschlecht oder von Herkunft, weil es alles vorbestimmte Merkmale sind. Das ist so ein bisschen die Idee, diese Verhäkelung zu schaffen. Und uns geht es darum zu zeigen, Leute, wir gehören alle zusammen, wir können zusammen was erreichen. Und da haben wir eben Tausende von Leuten eingeladen, so gefühlt zumindest. Anne Helm ist auch da. Auch aus Sachsen haben wir zum Beispiel den Vorsitzenden des Sächsischen Migrantenbeirats eingeladen, der auch im Vorstand des Bundesintegrations- und Zuwanderungsrats sitzt. Also auch externe Referenten dabei. Es ist nicht nur eine reine Piratenveranstaltung. Auch ein paar externe Referenten, zum Beispiel auch von der JEF, also die jungen europäischen Föderalisten.
Ah, die gibt's noch.
Die gibt's noch, die haben ein neues Programm. Und die sollen ihr Programm Vereinigte Staaten von Europa vorstellen. Neo Extreme ist zum Beispiel auch da, sehr Listenkandidat 2 aus Sachsen-Anhalt. Also wirklich, wirklich sehr viele. Anke Domscheit-Berg ist auch da bei der Podiumsdiskussion. Wir haben auch 2 Podiumsdiskussionen mit dabei. Also nicht nur Vorträge und Workshops, sondern auch 2 Podiumsdiskussionen. Und zwar eine bei der Queer und eine bei der Hickecon. Und Mike Nolte hält auch einen Vortrag. Also man kennt eigentlich fast jeden.
Oh, jetzt muss ich aber langsam aufhören, hier dauernd Namen, wenn ich die alle verlinken will. Dann wird das, werden die Shownotes sehr lang. Und niemand guckt mehr in euer Programm. Okay, also ich versuche der Sache gerecht zu werden. Ja, ja, nee, das finde ich gut. Also die Zusammenarbeit mit den jungen europäischen Föderalisten würde ich sowieso fördern. Weil die Piraten ja jetzt eh demnächst ein Europaprogramm brauchen. Ja. Und sie brauchen auch Europakandidaten. Und überhaupt, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir sind uns dieser Sache noch nicht bewusst. Ja. Der entsprechende Parteitag wird ja schon im Januar stattfinden, in Bochum. Ich habe leider die Daten jetzt nicht, so, wie Sie auch sagen. Ne? 4. 5. Januar? Ja. So früh?
Erstes Januar, ne? Das sind meine Infos.
Boah. Das ist ja jetzt noch überraschend. Urlaub. Naja. Mein Urlaubplan, genau, 4. 5. Januar.
In Bayern gibt es ja noch den 6. als Feiertag.
Ja, ja, das ist ganz praktisch. Da bin ich auch ganz zufrieden, dass es dann auch einen Feiertag gibt. Es ist nämlich, Bochum ist jetzt für mich nicht so tragisch, weil ich da kein Hotel brauche. Und ja, Familienbande in Dortmund habe. Und das ist sehr nah. Also das ist auch im Süden von Dortmund. Also ich bin dann sofort in Bochum. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Das ging sehr gut. Aber es ist halt immerhin mit Aufwand verbunden. Das ist klar.
Auf jeden Fall. Ja, das mit JEF finde ich gut. Ich bin nämlich auch also in Sachsen bei den JEF. Da auch als Beisitzer mit dem Vorstand drin. Aber das sind so wenige Aktive. Also das ist halt irgendwie... Ab und zu macht man da was, aber da passiert leider noch nicht so viel.
Ja, ich habe die hier schon für tot gehalten.
Ja, man bekommt manchmal das Gefühl, ja.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, die werden so ein bisschen parteipolitisch auch eingespannt, so, weil die Mutterorganisation heißt ja Europa-Union und jeder denkt immer gleich, das hat was mit der CDU zu tun, weil da dann Union mit drinsteht. Dabei ist es ja eigentlich überparteilich. Ja. Aber es fliegt so ein bisschen unterm Radar. Finde ich schade, weil die beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema.
Ja. Ja, ja. Ja, und ich meine, das Konzept, ein föderales Europa zu schaffen, halte ich auch für ein gutes Konzept. Also es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber immerhin so eine Konstruktion.
Ja, also finde ich spannend. Wir hatten auch einen tollen Antrag bei den Piraten Sachsen jetzt dazu beschlossen. Vereintes Europa heißt der.
Ja, ich würde ja die Nationalstaaten versuchen zu überwinden, aber das ist halt schwer.
Bin ich aber dabei.
Naja, nee, Föderalisten ist nicht. Föderalisten, die wollen ja eine Föderation aus möglicherweise Nationalstaaten. Ich würde ja der Meinung sein, die gehören aufgelöst, diese Nationalstaaten. Also man könnte diese Ebene weglassen, denn das ist immer die, wo sich ungute Dinge tun. Ne? Und Aber das ist zu weitgehend. Das ist in der Tat eine Utopie.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Könnte man, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast zu machen.
Einen eigenen Podcast machen, ja.
Ja.
Ja, gut. Also das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Wer sind denn deine Mitstreiter? Also du organisierst es ja nicht alleine.
Nee, die Hauptorganisatorin ist die Alesterix. Auf Twitter heißt die @Alesterix. Alexander Brückner, auch aus Dresden-Neustadt. Und letzten Herbst auch quasi, also wir haben alle zusammen den Hickel Club gegründet, wo sie auch dabei ist, dann und sie macht auf jeden Fall die Main-Orga und die Hauptarbeit. Mhm. Das heißt, man kann jetzt hier nochmal großen Dank aussprechen, weil sie sich da richtig, richtig reingehängt hat.
Mhm.
Und ich bin natürlich auch dabei, aber ich kann nicht, also ich habe ja noch viele andere Dinge und kann da nicht zu 100% sein, dabei sein, aber ich bin auch zu 75% mit an Bord.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Katten, also Katten Nevare, die auch in der Bundes-AG Migration mitarbeitet, die auch einen Vortrag hält, die in Sachsen unser Antidiskriminierungsbeauftragte ist. Die ist auch im Hekel-Club und Hekel-Con-Orga ganz stark mit eingebunden. Und auch die @Raven, also Sandra heißt sie aus Sachsen, RavenSN_2012 oder so, glaube ich. Also den Twitter, den kann ich immer nicht mehr so gut merken. Und das sind jetzt die, die in Sachsen quasi hauptsächlich mit der Orga der Hekel-Con beschäftigt sind. Der Hekel-Club sind noch mehr. Rilo Kiley beispielsweise gehört auch zum Hekel-Club. Und bundesweit hat natürlich auch noch Karl Peterle viel mitgeholfen. Dann, jetzt müssen wir die Namen...
Naja, ich guck mal, bevor ich die alle verlinke, ja, ja, weil einfach die Shownotes dann so unübersichtlich werden, gucke ich mal, ob es nicht irgendwo auf der Seite von der Con... Namen der Orga gibt. Nee,
ich fürchte nicht.
Das ist halt so bescheiden.
Da waren wir zu selbstlos oder haben es einfach vergessen.
So bescheiden, da gibt es nur Abstract Speaker, also die findet man dann.
Ja.
Programm. Gibt eine Pre-Con.
Genau, dazu kann ich auch gleich noch was sagen, bei der Pre-Con.
Ja. Also wie gesagt, die Aktiven findet man da nicht. Gut, dann muss ich das hier machen. Gut, okay, also Pre-Con.
Die Pre-Con, ja. Die Pre-Con ist entstanden als Idee, dass man ja am Vorabend auch noch was machen könnte. Wenn schon ein paar Gäste angereist sind. Und irgendwie auch dieses Thema Prism mit aufgreifen. Und dann war eben die Frage, wie könnte man das machen? Und wir haben jetzt also eine Zusage erhalten, dass wahrscheinlich Daniel Domscheit-Berg an dem Freitagabend was noch machen wird zum Thema Prism, wahrscheinlich einen Vortrag. Und vielleicht der Gerald Albe aus Thüringen zum Thema, wie Überwachung psychologisch sich auswirkt auf den Menschen. Und ich werde dann quasi selber nochmal, vielleicht nochmal halbstündig so eine kleine Überleitung machen zum Thema Überwachung, zum Thema Diskriminierung. Wie da, wo denn da eine Verbindung besteht und was alles mit Normen zu tun hat und dass man Normen antizipiert. Und,
was steht denn dir da vor? Also wo ist die Verbindung zwischen Überwachung und Diskriminierung?
Ich habe da länger mal drüber nachgedacht, auch mit der Katten zusammen. Wir haben da versucht, ein Konzept auszuarbeiten und wir kamen dann darauf und haben gesagt, okay, Überwachung heißt ja in erster Linie auch, jetzt mal weg von der faktischen Macht, das Wissen macht es überein, hin zu der psychologischen Geschichte, dass man sich durch den Panoptismus anpasst.
Mhm.
Also man antizipiert Normen und passt sich an diese Normen an und kam dann sozusagen zu dem Schluss, eigentlich ist Überwachung ja einen Generalverdacht gegen Vielfalt generell, weil man ja sich immer, also alle müssen sich quasi jetzt einer Norm anpassen.
Ich glaube, das in der modernen Überwachung ist das ja noch anders, weil bei der modernen Überwachung ja nicht mehr alles angeschaut werden kann. Es ist zu viel Material.
Ja.
Und von daher ist verdächtig, was abweicht.
Ja.
Ne? Also es wird halt immer dann genauer hingeguckt, wenn irgendwo was abweicht. Und das führt eben dazu, dass eben abweichendes Verhalten angesehen wird als bedrohlich für die Gesellschaft. Ja, das ist schon immer so gewesen. Ja. Aber in diesem Fall wird das halt noch verstärkt. Das heißt, die Überwachung verstärkt genau diese Haltung, dass abweichendes Verhalten und somit Vielfalt als bedrohlich angesehen wird. Und das ist dann so ein gegenseitiges Feedback. Das heißt, die Überwacher denken so und die Überwachten dann auch. Und,
genau.
Ne, und das führt dann sozusagen indirekt zu dem, was du sagst, dass die Gesellschaft irgendwie immer konformer wird, beziehungsweise dass dann eben auch Leute dazu übergehen und sagen, nee, also normwidriges Verhalten geht ja gar nicht, und dann eben Leute auch ausschließen aus der Gesellschaft.
Genau, und das ist diese Idee der Überleitung zu sagen, dass es durchaus dann eine Verbindung gibt. Und sobald halt dann abweichendes Verhalten noch stärker sanktioniert wird oder sogar von, also selbst sanktioniert wird, weil man sich ja selbst anpasst, schon quasi prophylaktisch, dann ist auch potenziell Diskriminierung vorhanden.
Ja, ja. Klar. Ja. Ja, was ist denn da die Antwort drauf? Also Prison abschaffen, gut und schön.
Oh, das gibt
aber das ist ja, also ich weiß ja nicht, ob man, ob es einem gelingt, sozusagen den perfekten Datenschutz herzustellen.
Also es gibt da, glaube ich, auf die ganze Sache viele Antworten. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, ne? Hier die digitale Selbstverteilung mit Schlüsselung, und dann gibt es auch generell faktisch die politische Änderung, dieses Anti-Spähabkommen. Aber im Kleinen sozusagen, der psychologische Kampf gegen Überwachung generell, da kam ich letztens auf die Idee, und das muss ich noch ausarbeiten, aber da kam ich letztens auf die Idee, vielleicht ist ja das Problem überhaupt die Normen an sich. Also vielleicht müssen wir den Leuten klar machen, erstens, es gibt gar keine Normen, das sind Scheingebilde, die wir uns selber einbilden, und den Leuten klar zu machen, es gibt keine Normen, also keine gesellschaftlichen Normen jetzt in der Hinsicht, und sozusagen so vielleicht in uns klar zu machen, vielleicht passen wir uns dann, also wenn wir uns bewusst sind irgendwann, es gibt gar keine Normen mehr, dann können wir uns auch keine mehr anpassen. Vielleicht ist das ja psychologisch gesehen.
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es gibt keine Normen mehr. Das wird das. Also ich glaube schon, dass Menschen sich da gerne normativ auch verhalten.
Ja.
Also ich denke, man muss da vielleicht dran arbeiten, eben positive Identifikationen mit Abweichung. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter Queer zu schaffen. Und ich meine, das kann man eben, indem man eben also zum Beispiel auch so ein CSD macht. Die Leute sagen immer, ja, CSD brauchen wir doch eigentlich nicht mehr. Es gibt doch gar nicht mehr die Diskriminierung. Gut, die gibt es ja schon. Mhm. Aber was da vor allen Dingen auch gezeigt werden soll, ist das Positive an dem Abweichenden. Mhm. Und dann können sich Leute vielleicht auch damit identifizieren und sagen, ja, finde ich gut. Und das führt dann auch zu einer Veränderung. Ne? Das führt dann auch möglicherweise dazu, dass sich Normen verändern und man eben auch das Abweichende als normal, also den Normen entsprechend ansieht. Und das sollte halt gefördert werden. Das ist sicherlich auch mit, da kommen wir dann wieder zur Inklusion, da sollte das eben auch so sein. Ne?
Ist dann so eine Art Polynormativität eigentlich.
Ja, genau, Polynormativität, genau, das ist gut. Polynormativität ist vielleicht besser, als zu sagen, wir schaffen die Normen ab, aber es gibt eben mehr als nur einen Lebensentwurf und die sind gleichwertig, beziehungsweise der ein oder andere Lebensentwurf ist eben auch besser als der andere in bestimmten Aspekten und in anderen eben vielleicht nicht.
Mhm.
Also, dass man eben auch nicht immer sagen kann, das kann man gegeneinander abwägen. Das ist halt der Punkt.
Denke ich nämlich auch, ja.
Also, das ist, halte ich schon für einen ganz wichtigen Aspekt. Und da, denke ich, können sich auch Häkel und Queer irgendwo treffen.
Mhm.
Also, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da war uns halt auch der Wunsch, dass wir so ein aktuelles Thema eben nochmal aufgreifen und die Brücke schlagen und so zeigen, das hat durchaus was miteinander zu tun, weil die Leute immer sagen, naja, das ist ja unser Kernthema und diese ganzen Sachen hier sind ja gar nicht unser Kernthema. Und, und dann sagen wir ja, doch, eigentlich ist alles, ist alles unser Kernthema.
Ja.
Also, das ist ja auch eine leidige Diskussion, was sind die Kernthemen und was sind nicht die Kernthemen.
Ja. Naja, und dann ist halt auch immer eine Frage, wie macht man es? Ne? Also es ist halt, wie setzt man die Dinge um? Also zum Beispiel auch sowas wie Inklusion, da ist natürlich auch ein Punkt, das kann man so und so machen. Und manche sagen, naja, jetzt werden einfach alle Leute auf eine Schule geschickt und dann ist gut. Aber dass Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass doch in irgendeiner Weise auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen werden muss, das wird dann gerne mal vergessen. Also man hat nicht die Inklusion, indem man das Gymnasium abschafft, sondern man muss halt dann eine Schule schaffen, wo halt sehr viel auch individuelle Differenzierung ist und individuelle Betreuung, was natürlich sehr teuer ist. wo du dann Bildungspolitiker meistens nicht dazu bewegen kannst, weil die sagen, wir haben kein Geld. Und wenn du siehst, weil du gerade auch von Sachsen-Anhalt gesprochen hast, was da gerade abläuft mit dem Zurechtsparen von Universitäten und letztlich natürlich dann auch von Schulen, aber da trifft es jetzt besonders die Universitäten, da kann man immer nur sagen, nee, also so geht's ja gar nicht. Also ich denke, da muss es wirklich anders laufen. Also das ist, da sind auch wichtige Grundaufgaben. Also ich meine, dass es auch wirklich eine staatliche Aufgabe ist, da dafür zu sorgen, dass eben Geld für Bildung auch bereitgestellt wird. Und das ist immer noch besser als Geld für Sicherheit. Ne? Im Moment ist immer nur Sicherheit gefragt.
Ja.
Aber was soll diese Sicherheit, wenn, ja, wenn hinterher alle dumm sind? Ne? Also das ist so.
Gut gesagt, ja.
Ja.
Nee, es ist wirklich so. Also da, das braucht halt generell ein Umdenken. Was sind halt die Prioritäten?
Hm.
Und das ist einfach noch nicht angekommen.
Genau.
Also, dass der Bildungsbereich einfach die Basis ist, letztlich.
Ja.
Und nicht
ja.
nur, weiß nicht, so ein nettes Beiwerk.
Mhm.
Ich denke, es hat viel mit diesem egalitären Denken zu tun.
Mhm.
Was auch noch viel stärker forciert werden muss. Und weg von diesem hierarchisch-elitären.
Mhm.
So wie halt die Gesellschaft immer noch sehr stark strukturiert ist aktuell.
Mhm. Wobei egalitär eben auch immer die Gefahr in sich birgt, dass dann doch alle gleich gemacht werden. Ne? Und die Menschen sind halt nicht alle gleich. Ne?
Ja, also es ist, ich sage immer, egalitärer Individualismus.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Gut.
Also sozusagen Individualität, Freiheit quasi für alle bis zu der Grenze der anderen Freiheit und so weiter.
Mhm.
In den USA zum Beispiel ist es ja eher ein elitärer Individualismus. Da gibt es wirklich nur der Einzelne und
ganz genau.
Keine Grenze. Ja.
Ja. Richtig, das ist schon nochmal ein Unterschied, das ist klar. Ja.
Ja.
Ja. Wie viele Teilnehmer werden erwartet?
Oh, das ist immer eine spannende Frage. Ne? Also wir haben jetzt schon eine längere Marketingkampagne am Laufen für das Ding. Wir haben im April, Mai damals schon angefangen, um die Piratinnen-Con rum dafür groß zu werben. Damals hatten sich auch irgendwie 80 Leute schon in ein Pad eingetragen, aber in ein Pad eintragen ist natürlich so eine Sache.
Ja.
Dann haben wir diese große Pledge gehabt.
Mhm.
Also Finanzierung ist ja auch noch so eine Sache, wo wir nochmal sprechen können gleich.
Mhm.
Da haben wir eine große Pledge gehabt, die ja auch über Twitter über 4 Wochen immer wieder gelaufen ist, die dann wir am Ende auch erreicht haben mit 90 Unterzeichnern.
Mhm.
Was halt gleichzeitig einen guten Effekt hat, dass jeder mitbekommen hat, da findet irgendwas statt, das heißt Hegelcon. Deswegen wissen wahrscheinlich noch immer noch nicht alle, was die Hegelcon ist.
Naja, jetzt die hier zuhören, wissen natürlich schon Bescheid. Jetzt.
Ja, das ist auch schön, auf jeden Fall. Und wir werden auch nochmal jetzt in den nächsten Wochen noch so ein bisschen über Twitter oder generell so ein bisschen Social Media Marketing versuchen zu machen, damit wir ein paar Leute daran erinnern. Vielleicht hat ja jemand spontan Lust, nochmal nach Dresden drüber zu kommen.
Mhm.
Und,
also man kann einfach kommen.
Man kann einfach hinkommen, insgesamt in den Räumen gleichzeitig. Also wir haben hier auch hingeschrieben, wie viele Leute da reinpassen. Insgesamt können wir bis zu 200 Leute fassen in allen Räumen. Und wir gehen auch davon aus, dass auf jeden Fall 100, 150 da kommen werden. Und im Durchlauf sicherlich vielleicht sogar noch über 200. Das heißt, wenn man Freitag bis Sonntag durchrechnet.
Mhm.
Ich werde selber persönlich am Sonntagnachmittag also nach dem Abschluss auch nochmal eine Sightseeing-Tour durch Dresden anbieten, so ein, zwei Stündchen. Wir haben ja schon Sonntag 15 Uhr Schluss, aber viele werden ja wahrscheinlich dann auch schon abreisen müssen. Aber wenn da gutes Wetter ist, dann kann man da sicherlich nochmal die Altstadt und die Neustadt nochmal schön angucken.
Hm. Ja. Ja, also touristisch ist es auch wichtig, genau.
Genau, ein bisschen.
Kann man eigentlich baden in der Elbe?
Oh, ist aktuell ein schwieriges Thema, weil letzte Woche ist wieder jemand ein Schwimmer gestorben in der Elbe. Es ist noch nicht ganz klar, warum, aber da ist ja so, waren ja viele Dampfer und so.
Mhm.
Deswegen wird jetzt wieder ein Badeverbot diskutiert in der Politik, aber so ein generelles Badeverbot, da gibt es große Widerstände dagegen und es gibt halt ein paar Flächen, die gekennzeichnet sind fürs Baden direkt und im restlichen Gebiet ist es so, also es ist nicht verboten, es ist möglich. Aber man muss halt aufpassen, weil die Strömung manchmal schon recht stark ist.
Die Strömung ist da wesentlich, die Wasserqualität. Ich meine, die Elbe gibt es ja dann schon eine Weile. Und ich glaube, vor Dresden wird auch schon einiges da reingekippt.
Also es geht, glaube ich. Also die Wasserqualität geht, man kann dann schon reingehen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren stark gebessert, habe ich auch mal gelesen. Weil früher war es, also nach der Wende und die bis 2000, 2005 war es gar nicht möglich. War es auch gleich verboten, weil es zu giftig alles war. Jetzt geht es schon wieder. Also es hat sich schon viel gebessert da von der Wasserqualität. Und wir schwimmen und oder auch mit dem Floß mal ins Wasser gehen.
Ja, das kann man natürlich auch. Man muss nämlich immer gleich reinspringen ins Wasser.
Richtig, das haben wir nämlich vor 2 Wochen auch gemacht. Als sächsischer Wahlkampfauftakt sind wir mit dem Floß auf die Elbe gefahren Richtung Landtag. Mhm. Da kam auch ein bisschen die Presse. Das ist, solche Aktionen sind, glaube ich, immer ganz gefundenes Fressen für die.
Ja, das ist bestimmt gut.
Mit netten Bildern und so. Auf jeden Fall. Ich kann auch was zur Finanzierung zum Beispiel sagen, wie wir das finanzieren.
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Du nimmst die Frage vorweg. Die hatte ich hier gerade auf meiner Liste gerade eingetragen nochmal, dass ich dich noch nach der Finanzierung fragen muss. Und dann sagst du schon. Ja, also.
Also generell vom Bundesvorstand haben wir 800 Euro bekommen für Streaming und für die Raummieten zusammen. Mhm. Und dann haben wir nochmal theoretisch ein Budget von 1.500 Euro von Landesverband Sachsen bekommen. Mhm. Ziemlich viel. Allerdings ist da die Pledge mit inbegriffen. Das heißt, die Pledge sind ja zweckgebunden Spenden und die Pledge zusammen ergibt 1.300 Euro. Das heißt, wenn alle ihr Geld spenden, dann kriegen wir vom Landesverband Sachsen noch 200 dazu. Das macht dann schon 2.300 Euro insgesamt. Und es ist halt hat ein großes Finanzvolumen, einfach wegen den ganzen Fahrtkosten der Referenten. Mhm. Also aktuell kommen wir bei Fahrtkosten der Referenten auf ca. 2.200 Euro.
Boah.
Weil wir halt 50 Leute haben. Ne?
Die müsst ihr alle bezahlen. Also ich hätte ja vorgetragen für umsonst. Also, gut, ich habe auch eine Bahncard 100, das hat nicht jeder.
Ist schon klar. Das für nächstes Jahr vor.
Ist schon klar. Ja, jetzt werde ich nur genommen, weil ich hier unter Wert mich anbiete.
So und so, so oder so. Wir haben natürlich bei manchen erstmal auch Fahrtkosten angenommen. Das ist jetzt noch nicht der Endbetrag und manche spenden ja auch zurück.
Ja, das ist gut. Nee, das finde ich total gut. Das würde ich auch machen. Also ich würde auch sagen, hier, ne, aber ich spende zurück, weil dann das auch eine Spende ist und dann ist auch die, ich meine, dann sind auch alle gleich behandelt worden. Also kriegen dann alle Fahrtkosten und man kann es zurückspenden. Das ist schon mal besser. Und das ist ja auch schon so eine Art Wertschätzung. Also einfach den Leuten zu sagen, ihr kommt jetzt und macht, das ist auch nicht immer so gut.
Richtig. Und wir haben halt jetzt, also die Pledge hat geklappt, jetzt muss man gucken, ob alle ihr Geld überweisen. Und aktuell haben wir aber trotzdem immer noch, zumindest theoretisch, so eine Finanzlücke von 200-300 Euro, aber die haben wir halt nur, weil also man halt gucken muss, wer wird seine Fahrtkosten abrufen, wer wird sie zurückspenden. Und wir haben halt dann noch draufgeschrieben, wenn wirklich nochmal Geld fehlen sollte, machen wir auf der Hegekon selber nochmal einen kleinen Spendenaufruf. Mhm. Aber generell finanziell dürfte das alles nicht so
das Problem. Kein Beitrag, kein Teilnehmerbeitrag.
Nee, alles barrierefrei.
Ja, nee, das ist auch richtig. Ich meine, das ist ein bisschen das Dresdner Modell. Bei den Datenspuren ist es ja auch so.
Genau.
Und ich finde das eigentlich richtig. Also das sollte man eigentlich auch so machen.
Ja.
Ich würde jetzt, der Ausrichter ist dann die Piratenpartei.
Genau, die Piratenpartei, also ist der Ausrichter, Piraten Sachsen, dann in erster Linie, also die Räume gehören ja eh generell überwiegend uns, beziehungsweise Leuten, die uns wohlgesonnen sind. Also uns gehört eigentlich nur die Landesgeschäftsstelle, aber hier und hier sind auch noch so quasi Piraten, die uns die Räume zur Verfügung stellen, Stadtteilhaus haben wir gemietet. Mhm. Also die Ausrichter sind, ich würde sagen, die Piraten Sachsen, oder eigentlich ist es eine bundesweite Konferenz, das kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wer jetzt der offizielle Ausrichter ist.
Mhm.
Piratenpartei.
Ja, also ich bin ja immer mehr der Meinung, dass man eigentlich piratennahe Institutionen heranziehen sollte für die Organisation von solchen Konferenzen. Mhm. Hat verschiedene Vorteile. Einmal den Vorteil, dass man vielleicht auch Referenten gewinnen kann, die sagen, naja, also da ich anderweitig parteipolitisch gebunden bin, lasse ich mich nicht unbedingt direkt von der Piratenpartei da einladen, aber ich würde ja schon ganz gerne. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ein anderer Vorteil ist auch, dass man meistens das finanziell auch, dass es günstiger ist, dass eben man da verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten machen kann, die halt so eine Partei nicht unbedingt so machen kann wegen der Parteienfinanzierung. Mhm. Ein dritter Punkt ist, dass es auch dass es auch innerparteilich dann vielleicht weniger Kritik gibt. Denn wenn die Partei halt was macht, dann gibt's halt immer Parteimitglieder, die sagen, ja Moment, das Geld wäre ja aber viel besser
für den Wahlkampf oder sonst wie und die dann anfangen, da rumzumeckern. Dem kann man auch begegnen, wenn man es halt anderweitig macht. Also wie gesagt, also ich halte sehr viel davon, dass man halt tatsächlich so Veranstaltungen nicht immer direkt im Herzen der Partei macht, sondern eben vielleicht in so einer Vorfeldorganisation oder einer Organisation, die irgendwie parteinah ist. Ich habe da ja selber eine gegründet. Muss ich auch nochmal einen Podcast drüber machen. Ja. Also das finde ich oft besser, aber muss man halt sehen.
Genau, ja. Wir sind da ganz pragmatisch, wir haben es einfach mal gemacht, sozusagen, das piratige Mandat.
Ja, ja, klar.
Genau. Und von den Kosten und Finanzen und so, wir haben zum Beispiel auch versucht, der Gecko Squad wird da sein, wird die Verpflegung machen. Das heißt, es wird so ein bisschen über den WGB auch ablaufen, so dass es da auch dann ein bisschen was rausspringt. So ein bisschen.
WGB?
Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb.
Ach so.
Genau. Und die Kinderbetreuung ist auch da aus Brandenburg.
Mhm.
Also. Weil Kinderbetreuung ist natürlich auch eine Barriere, also, das kann, also um barrierefrei, um auch Eltern die Teilnahme zu ermöglichen, haben wir gesagt, wir machen auch natürlich Kinderbetreuung.
Ja, das ist ja richtig. Nee, das sollte man auch machen. Also ich finde, Kinderbetreuung ist auch ein wichtiger Faktor, eben, ja. Klar. Und das können die Brandenburger ja ganz gut.
Genau, das machen, die haben die Erfahrung mit und das ist ganz schön, dass die da auch Zeit sich das eingerichtet haben. Wir haben auch, wie gesagt, schon relativ früh angefangen, das alles Leute anzufragen, das zu planen, so im April schon.
Ja, das ist ja der Vorteil auch einer Partei, dass sie halt überall irgendwelche Talente hat, die irgendwas können. Und dann kann man das sich ja zusammentrommeln und dann wird das auch was. Ja.
Richtig.
Ja, finde ich toll. Also ich würde dahin, wenn ich könnte. Und ich kann es allen nur empfehlen. Wie sieht es denn so aus? Also hast du jetzt schon vom Ausflugsprogramm gesprochen am Sonntag. Wie sieht es denn so abends aus? Sind dann auch Vorträge oder habt ihr da irgendwie auch noch so ein informelles Programm oder so?
Also Freitagabend ist es so, dass erst diese Pre-Con und danach haben wir gesagt, gehen wir ins Nara und ins Blondes. Das sind diese beiden Kneipen hier auf der Riesenstraße, wo sich generell immer die Neustadt-Piraten treffen. Und das ist halt so ein bisschen... Neustadt-Piraten kennenlernen für den ganzen Bund. Freitagabend. Und Samstagabend wollen wir am liebsten wirklich so einen großen so eine coole große Location haben, wo man dann richtig so einen gemütlichen Abend drin verbringen kann, alles zusammen. Da sind wir aber immer noch auf der Suche, weil ursprünglich wollten wir hier, gleich in der Nähe, ist so ein Café Zora, heißt es. Das ist ein ganz toller Innenhof und sanierte historistische Gebäude. Aber die Flut hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt ist der Laden geschlossen. Und nur wenn wir Glück haben, machen die vielleicht für uns auf im August oder wir müssen noch Alternative suchen. Weil sonst hätten wir...
Ich habe gerade mal einen Gas getreten.
Kein Problem. Wir müssen gucken, aber Samstagabend ist auf jeden Fall ein großes gemeinsames Event geplant.
Ja.
Parallel zu der ganzen Häkelkon ist in Dresden auch das Stadtfest. Also gleichzeitig ist also die Neustadt eher ein bisschen leer. Weil es gibt ja das große Neustadtfest, die Bunte Republik.
Und da findet man ja gut Platz.
Genau, es ist mehr Platz für uns. Und in der Altstadt unten ist das große Stadtfest.
Also das Neustadtfest ist zu einer anderen Zeit.
Genau, das Neustadtfest ist immer im Juni. Die Bunte Republik Neustadt, BRN. Und dies war jetzt schon vor 6 Wochen. Und dann ist eben das Stadtfest in der Altstadt parallel. Und normal gibt es auch mal ein Feuerwerk, das wäre natürlich super gewesen. Aber dieses Jahr haben sie es vorher von Samstag auf Sonntagabend verschoben, sodass wir leider, Sonntagabend wird niemand mehr da sein, dass wir da diesmal ohne Feuerwerk leider auskommen müssen zur Hilfe.
Ja, ich bin ja kein großer Freund von Feuerwerken. Sag das mal, auch wenn wir in der Piratenpartei aktive Feuerwerke haben. Ich finde ja immer, kostet Geld, was man besser anlegen könnte. Aber gut.
Ja gut, das ist richtig. Also ich habe mir jetzt auch keine ausführliche Meinung zu Feuerwerken gebildet.
Ja, bestimmt haben die auch einen kulturellen Wert. Und
ja, ich meine, es war jetzt letztes Wochenende hier im Bayreuth Sommernachtsfest. Da ist das Feuerwerk ausgefallen wegen Brandgefahr und dann gab es eine Lasershow.
Ja,
die war bestimmt nicht billiger, aber...
Ja, noch sein. Also, die Laser kann man wiederverwenden.
Ja.
Während so ein Feuerwerkskörper, wenn der einmal abgebrannt ist, ist der halt weg.
Das ist auch wieder
Das ist halt ein Punkt. Außerdem ist es manchmal peinlich. Ich war am 14. Juli, das ist ja der französische Nationalfeiertag in Frankreich,
Und da gibt es natürlich an jedem Ort irgendwie so ein Feuerfest, Feuerwerk in welchen Farben kann es wohl sein? Blau, weiß, rot. Und ich fand's, naja. Also das ist
zu viel.
Ja. Naja, wie auch immer. Also Feuerwerk entfällt an der Stelle, beziehungsweise nur für die, die lange bleiben. Ja. Also bis Montag. Ja. Ja, das ist ja ganz schön. Ein bisschen so fand ich ja immer, wenn ich unterwegs war mit euch in Dresden, gab es ja immer so ein Rauchproblem. Ihr wart ja immer gerne in so Raucherzimmern. Und das finde ich auch aus, im Sinne der Barrierefreiheit nicht gut. Richtig. Weil halt Leute, die halt Probleme haben mit Atemwegen und Kontaktlinsen, so wie ich, dann immer so ein bisschen ausgeschlossen sind. Also, naja.
Das ist richtig. Na, da haben wir auch schon eine große Diskussion zugeführt, auch bei den Mittwochstreffen immer. Mhm. Die Neustadt-Piratentreffen, das ist ja auch in der Shisha-Bar meistens. Mhm. Und,
ja, ich weiß, das ist in Dresden genau, nicht und, einfach.
Das ist halt, hier in Bayern Raucher. Haben wir das absolute Rauchverbot. Das gibt es halt in Sachsen nicht.
Mhm.
Und ich selber weiß immer nicht so genau, was ich besser finde, weil ich einerseits schon der Meinung bin, dass Leute in irgendeiner Location rauchen sollen dürfen, wenn sie es wollen, so. Mhm. Aus der liberalen Sicht. Andererseits habe ich damals für das absolute Raucherverbot gestimmt hier in Bayern, mhm. weil es war ein Volksentscheid.
Mhm.
Weil ich halt dachte, so jetzt rein partikularinteressenmäßig, ich finde es schöner, weil ich ja kein Raucher bin.
Ja, ja, ja.
Und dann streiten immer so diese beiden Ebenen.
Naja, also ich sehe ja schon ein, dass man nicht in so einer Verbotsgesellschaft leben möchte. Aber ich finde einfach, das mit dem Rauchen ist auch ein Problem der Barrierefreiheit.
Ja.
Und es ist wirklich für manche Leute schlimm, die dann eben da nicht mitmachen können. Und da sollte man schon drauf Rücksicht nehmen. Also immer da, wo halt andere, die Freiheiten von anderen eingeschränkt sind. Und in diesem Fall sogar generell die Barrierefreiheit. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es auch mal Einschränkungen gibt, obwohl ich sonst ja meine Verbote sind die falsche Politik.
Mhm.
Aber ich sehe da eigentlich keine andere Lösung für das Rauchen. Also von daher bin ich durchaus der Meinung, es sollte da ein generelles Rauchverbot geben in geschlossenen Räumen. Mhm. Und dann geht es eigentlich allen besser am Ende.
Das ist ja auch eine Arbeitsschutzfrage, ne?
Ja, ja, das kommt noch dazu, dass man halt dann von den Leuten verlangt, dann noch zu arbeiten.
Mhm.
Und dann heißt es ja, die können sich einen anderen Job suchen. Ja, nee, das ist halt manchmal halt auch nicht so einfach. Ne?
Also Samstagabend wollen wir auf jeden Fall, die große Veranstaltung soll rauchfrei sein, definitiv. Mhm. Und da müssen wir halt, wenn wir diese Location kriegen, die eigentlich jetzt flutgeschädigt ist, dann wird die auch rauchfrei sein. Und ansonsten müssen wir andere finden. Das ist jetzt so eine Arbeit in den nächsten Wochen. Genauso wie wir auch noch. Das ist auch noch eine kleine Arbeit, die wir noch vor uns haben. Wir wollen nämlich ein paar Rampen noch bei den Gebäuden installieren. Weil eigentlich sind wir ne, barrierefreie Inklusion, aber wir sind halt in der Dresdner Neustadt, das ist ein Barockviertel, Neobarock. Aber und da ist es halt problematisch teilweise für Rollstuhlfahrer teilzuhaben, generell, weil alles voller Stufen und Treppen ist.
Ja, da müsst ihr was tun, das ist schon richtig.
Ne?
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich hatte ja mal eine Professur vertreten an der Uni Freiburg und die waren ganz stolz darauf, dass sie jetzt das Audimax barrierefrei gemacht haben.
Mhm.
Und da ich so die Eröffnungsveranstaltung, da war der damalige, der war da bestimmt noch nicht, da war ja noch die SPD dran, damalige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble dort.
Mhm.
Und der Hörsaal war barrierefrei, nur die Bühne nicht. Der muss dann darauf getragen werden. Dann habe ich mir auch gedacht, meine Güte, warum wird das nicht zu Ende gedacht?
Ja.
Und eigentlich ist ihnen die Peinlichkeit zurecht geschehen.
Ja.
Weil halt, ich meine, peinlich war es auch für den Referenten, aber natürlich auch für die Veranstalter, weil sie ja so stolz waren auf ihr neues Audimax.
Ja.
Und da hatten sie halt nicht an eine Rampe gedacht, weil ja Referenten nicht im Rollstuhl sitzen.
Richtig.
Und das das wurde ihnen da vorgeführt, dass das schon mal passieren kann.
Also
Barrierefreiheit ist ein ganz schwieriges Thema in der Praxis.
In der Praxis, Also ich denke, da fehlt auch die Sensibilisierung.
Uns
zum Beispiel, also wie wir angefangen haben, diese Hegekon zu planen, haben wir eben auch gesagt, ach super, unsere Geschäftsstelle, also die kennst du ja auch, ist ja barrierefrei, so, und da ist ja keine Stufe.
Mhm.
Und dann ist es auf Moment, die Toilette Ja. Ist überhaupt nicht barrierefrei. Da passt kein Rollstuhl rein. Die ist einfach zu klein.
Ja.
Und da müssen wir jetzt eben gucken. Also es gibt in der ganzen Dresdner Neustadt haben wir faktisch keine wirklich behindertengerechte Toilette gefunden.
Mhm.
Und nur im Stadtteilhaus, eigentlich eine, die groß genug ist. Das ist also auch keine explizite, aber da ist halt genug Platz für den Rollstuhl. Und da sind aber 5-6 Stufen noch zu überwinden bis dahin. Und da versuchen wir eben jetzt noch in den nächsten Wochen eine Rampe hinzukriegen, damit das möglich ist. Und also in so einem Gründerzeitviertel ist es ganz furchtbar. Aber andererseits ist natürlich die Dresdner Neustadt ganz besonderes und wir wollen nicht woanders hin.
Naja, klar.
Und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, in Piraten wirken, irgendwann in der Dresdner Neustadt ein bisschen Barrierefreiheit auch faktisch hinzukriegen. Mal schauen.
Naja, na klar. Naja, es geht schon. Man kann Rampen auch, also Rampen sind ja vor allen Dingen das Problem. Da gibt es schon verschiedene Lösungen. Da muss man nicht immer gleich das ganze Haus neu machen, sondern da ist schon. Und klar, mit der Toilette, das ist natürlich dann schwierig, ja. Da könnt ihr schlecht eure Geschäftsstelle, die ihr ja auch nur gemietet habt, eben schnell mal umbauen.
Ja,
das barrierefreie Toilette.
Das kriegen wir leider nicht hin. Aber irgendwo, zumindest auf dem Piratencampus, eine barrierefreie Toilette zu haben, ist ganz essentiell.
Ja, finde ich auch. Natürlich. Man sonst.
Ja.
Ja. Na, also klingt alles sehr, sehr spannend. Und ja, gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben, den wir noch erwähnen sollten?
Gute Frage. Ich glaube, nee, also inhaltlich haben wir auch schon alles durch und wir haben viele Referenten schon genannt.
Ja, ihr macht da auch Werbung für die Veranstaltung in Dresden selbst.
Ja, wir werden auch in Dresden selber noch Werbung machen. Wir haben Plakate, werden dort noch ein bisschen plakatieren, Flyer bei Infoständen austeilen.
Mhm.
Und diese Programmhefte, die gehen weg wie warme Semmeln.
Mhm.
Die sind sehr
kompliziert. Schön. Ja. Habt ihr schön gemacht. Also können ja jetzt die Zuhörer nicht sehen.
Ja.
Und sicherlich gibt es irgendwo ein PDF, aber dann sieht man nicht, dass die halt, das Format ist halt klasse.
Ja.
Also es ist halt so ein Klappflyer, aber nicht so dreimal gefaltet, sondern das hinterher so schmal wird. Aber das ist auch kein DIN A4-Blatt. Ne? Das ist irgendwie ein ganz eigentümliches Format, wahrscheinlich teuer.
Ich glaube schon, das ist ein DIN A4-Blatt.
DIN A4-Blatt?
Ich glaube, das ist ein DIN A4-Blatt, ja. Ich glaube schon. Aber es ist halt ein ganz spannendes Format. Das hat der Marco aus Berlin, auch ein Pirat, hat es für uns designt. Der hat auch die Sachen zur Potsdamer Konferenz designt. Und der hat es vorgeschlagen.
Schumann, die A4-Blatt, das will ich jetzt wissen.
Der hat es sozusagen vorgeschlagen als Format. Weil es gibt ja von diesen Faltblättern gibt es ja noch die größeren. Ja, ne? Das ist ein DIN A4.
Nee, doch. Oh, ich bin begeistert. Das ist ein DIN A4. Dass man das so falten kann, ist sehr großartig.
Das ist spannend, auf jeden Fall. Und es ist dementsprechend, es war gar nicht so teuer, auch der Druck war nicht teuer und es war eigentlich...
Ja, also jetzt die Faltanleitung, kann man ja mal machen. Also wir nehmen ein DIN A4-Blatt, falten es einmal in der Mitte und dann falten wir es nochmal, also dann ist ja in der Mitte quer. Und dann faltet man das vordere nach vorne, das hintere nach hinten. Und natürlich habt ihr das Layout genauso gemacht, dass es dann genau passt. Da sind halt dann 4 Spalten auf der einen Seite und 4 Spalten auf der anderen Seite, klar.
Genau.
Und in der Mitte ist dann noch diese Karte, auf der Rückseite, wenn man aufklappt, das in der Mitte hat man noch diese Karte, die dann genau über 2 Spalten geht. Also sehr, sehr schick gemacht.
Genau, dann nochmal danke an den Marco aus Berlin, der das für uns gemacht hat, auch ein Pirat.
Marco?
Marco heißt der, ja, der ist nicht, also ich weiß nicht, der auf Twitter Baldur.
Mhm.
Und der hat das für uns gemacht. Und ich glaube, er ist nicht so bekannt, glaube ich. Also ich kannte ihn vorher auch noch nicht. Der hat aber auch die Sachen für die Potsdamer Konferenz gemacht.
Mhm. Ja, ist jedenfalls schön. Naja, gut, es ist ein bisschen für schwachsichtige Menschen. Also ich muss ja schon, also ohne Lesebrille würde ich das nicht schaffen, das zu nähen.
Das ist sehr klein, das stimmt. Das ist halt.
Aber also kein Großdruck.
Richtig, das ist ein bisschen schwierig gewesen, die ganzen Leute drauf zu bringen und dann.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist doch schön.
Auf jeden Fall. Hier ist noch ein Vortrag, der dich auch interessieren könnte. Hier von Anatol Stefanovic, Geschlecht, Sprache, quasi geschlechtsneutrale Sprache, glaube ich.
Ja, darüber hat er ja schon mal auf dem Chaos Communication Kongress
genau
vorgetragen.
Richtig.
Ja. Naja, wie gesagt, das Programm ist wirklich interessant und spannend. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann danke ich dir für diese Vorstellung der Konferenz und hoffe, dass die Leute zahlreich anreisen und die, die nicht zahlreich anreisen können, so wie ich, werden das dann im Netz verfolgen. Und ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur streamen, sondern anschließend die Sachen auch dauerhaft online stellen.
Genau, das ist der Plan.
Und ja, dann kann man sich das nachher noch anschauen.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank.
Gerne. Na, und dann bis bald mal wieder.
Ja, bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.